SWR 2 Zeitgenossen.
Parastu Foruha, sie gelten als eine der bekanntesten iranischen Künstlerinnen, leben seit mehr als 30 Jahren in Deutschland, sind auch Professorin an der Kunsthochschule in Mainz und sie reisen regelmäßig in ihre Heimat nach Teheran, weil sie einerseits daran erinnern wollen, dass ihre Eltern vom iranischen Geheimdienst ermordet wurden und obwohl sie unter anderem wegen ihrer Kunst und ihrem Engagement schon zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt waren. Seit im September 2022 die Studentin Jina Mahsa Amini ermordet wurde, protestieren Millionen Menschen im ganzen Land gegen das Regime der Mullahs, gegen Folter und Unterdrückung. Frau, Leben, Freiheit, das ist der Slogan der Protestierenden. Die Menschen in Iran sind schon oft in ihrer Geschichte gegen ihre Unterdrücker auf die Straße gegangen. Was lässt Sie hoffen, dass der Protest dieses Mal erfolgreich ist?
Alleine diese wunderschöne Parole, dass sie damit auch angefangen haben, bezeugt von einer tiefgehenden Veränderung in der iranischen Gesellschaft.
Ja.
Und diese Veränderung an Bewusstsein der Menschen, ihre Zukunftsvisionen, die mit dieser Parole zum Ausdruck kommt, das sind Punkte, an denen ich Hoffnung schöpfen kann.
Leben ist ganz prominent in dieser Parole, im Gegensatz zum todbringenden Regime. Man muss es wirklich so sagen.
Genau. Das Regime, das seit eigentlich Gründung mit Töten, mit Parolen, die mit Tod zu tun haben, hantiert, das schöne, wunderschöne Leben entgegenzusetzen, finde ich einfach beflügelnd, so wunderschön. Und ich setze auf diese Kraft, das Lebenbejahende, Schöne in der besonders junge Generation und besonders in Frauen, junge Frauen im Iran.
Wir werden auf die jungen Frauen zu sprechen kommen. Lassen Sie uns über Ihre Eindrücke reden. Ich hatte es erwähnt, Sie reisen regelmäßig in den Iran. Sie waren zuletzt im Winter 2022 da. Mit was für einem Gefühl kommen Sie in Teheran an?
Oh, der Ankunft war auch geprägt von großer Angst, Besorgnis.
Sie sind persona non grata für das Regime, muss man so sagen.
Ja, ich bin auf jeden Fall auf bestimmte Listen.
Ja.
Wenn ich da ankomme, da weiß ich, dass ich auf einer Liste stehe, dass ich einfach irgendwie auch aus diese ganz normale Schlange, dass die Leute da drin warten, um ihre Stempel in der Reisepass zu bekommen, da rausgepickt werde. Und das war auch so. Direkt danach stand eine junge Beamte, der meinen Namen gerufen hat und mich zu diesem kleinen Zimmer, den ich gut kenne, das ist der erste Verhörsitzung sozusagen direkt am Flughafen, gerufen hatte. Das ist auch manchmal so, eine Sitzung hat auch bürokratische Seiten, so mitten in der Nacht sind keine Ideologen am Werk, sondern es ist eher eine bürokratische Angelegenheit. Die haben sich Plastikhandschuhe angezogen und ganz ordentlich in meine Gepäck und alles durchsucht. Und es war auch wirklich eine absurde Durchsuchung, weil die haben nach Papier, beschriftete Papier gesucht. Meine elektronische Geräte, mein Laptop, mein Handy, obwohl ich die alle fein säuberlich von alle Infos befreit hatte.
Vorsorglich gelöscht,
bevor ich ankam, haben die das überhaupt nicht beachtet. Vielleicht hatten die auch damit gerechnet. Aber alles, der aus Papier war, der auch wirklich sehr wenig war, ich hatte auch ein paar leere Notizblocken, das haben die mir zurückgegeben, als ich gesagt habe, die sind leer. Die haben einige Sachen, die beschriftete Papier, alles beschlagnahmt, mir ein Quittung gegeben, zusammen mit einer Vorladung vor weitere Sitzungen. Und dann kam ich aus diesem Zimmer raus und kam die Rolltreppe runter mit meinem Gepäck und konnte auf die Menschenmenge schauen, die draußen hinter die Glasscheiben stand, erwartend auf ihre Passagiere.
Ja.
Und dieser Anblick war für mich wirklich wunderschön, weil da standen viele unverschleierte Frauen, hauptsächlich junge Frauen. Und das war so ein Bild zu begegnen in einem Flughafen, der Imam Khomeini heißt. Das heißt, das Ideologische in dem System ja. sich so weit geschrieben hat, sogar in den Namen der Flughafen.
Der geistige und politische Gründervater der Islamischen Republik.
Genau. Und das hat mich wirklich total gefreut.
Lassen Sie mich, bevor wir über Ihre Eindrücke sprechen, an diesem einen Punkt der Untersuchung bleiben, Parastu Foruha. Ich fand es jetzt ganz interessant. Sie sitzen hier und erzählen mir eigentlich mit einem Lächeln im Gesicht über diesen Verwaltungsakt der Untersuchung am Flughafen. Bei allem, was man weiß, was tatsächlich passiert mit vielen Gegnern des Regimes oder auch wahllos Leuten, die das Regime zu Gegnern plötzlich erklärt, verschwinden lässt, foltert, vergewaltigt, tötet. In so einem Moment, wenn sie da rausgerufen werden, denken sie sich, das war's jetzt?
Nein, ich denke nicht in dem Moment, aber diese das war's es hat mich wochenlang, bevor ich überhaupt diese Entscheidung getroffen habe, nach Teheran zu gehen, begleitet, weil genau das kann passieren. Die können mich verhaften. Ich konnte in ein Gefängnis landen für längere Zeit. Mein Leben, meine Arbeit, alles wäre einfach dann nicht mehr relevant für mein Leben, für die Situation. Meine Liebsten hier oder dort würden total unter Druck geraten. Das ist eine richtige Zäsur dann im Leben. Und mit diesen Gedanken hatte ich viel zu kämpfen. Ich hatte mit meiner Angst, meiner Sorge um mich selbst und meine Leute viel zu kämpfen, bevor ich nach Iran ging und überhaupt in der Prozess der Entscheidungsfindung, dass ich diesen Schritt gehe. Geholfen hat es eine wunderschöne Zitat von einer politischen Gefangene im Iran, Kevon Samimi heißt er, und er hat in einem Gespräch mit jemandem, der ihn besucht hatte, gesagt, wir müssen alle einfach einen Schritt nach vorne gehen. Dieser Anspruch.
Nur ein Schritt
nach vorne gehen. Und da dachte ich mir, in der Situation, dass alle versuchen im Land, einen Schritt nach vorne zu gehen, kann ich nicht einen Schritt zurückgehen. Wenn ich immer nach Iran gereist bin, zum Anlass der Todestag meiner Eltern, um eine Erinnerungsarbeit voranzuschreiten, in dieser Situation kann ich das nicht lassen. Ich muss auch meinen Beitrag dazu leisten, dass wir vorankommen.
Wir werden auch über Ihre Eltern sprechen. Sie haben eingangs des Gesprächs auch gesagt, es hat sich vielleicht doch eben ganz grundlegend was geändert mit diesen Protesten und auch sichtbar durch diese Proteste geworden. Was waren Ihre letzten Eindrücke? Was hat Ihnen dieses Gefühl auch vermittelt? Möglicherweise erleben wir tatsächlich langsam aber sicher das Ende dieses Regimes.
Ich weiß nicht, dieses Regime ist für mich wirklich wie Untote. Wesen, die schon längst passé sind und nur von Leben der anderen zerren, aber noch existieren. Ich weiß nicht, wann man die wegfegen kann oder dieses Regime abschaffen kann. Aber die Trennung zwischen Gesellschaft und das Regime, das ist so, das habe ich so groß nie erlebt gehabt. Und das finde ich als eine sehr eindeutige Wendepunkt in der Situation, die langsam angefangen hatte. Aber diesmal war es sehr deutlich zu sehen.
Trennung von Gesellschaft und Regierung, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich fand es ganz eindrücklich. Sie haben auch in Ihrem Blog Ihre letzte Reise beschrieben. Und da gibt es viele dieser kleinen Schritte, um das Zitat nochmal aufzugreifen. Also beispielsweise den Mann, der normalerweise immer Kopftücher verkauft hat und jetzt verkauft er eben Halstücher.
Das waren dieselbe Ware. Ja. Dieselbe Ware, dass er normalerweise als Kopftücher laut schreit und davor wirbt, hat er einfach als Halstücher angekündigt.
Ja, oder man bekommt auf der Straße einen Zettel in die Hand zugesteckt mit einer Protestparole.
Dass wir alle das aushalten sollen, dass wir Hoffnung nicht verlieren sollen. Oder eine schöne andere Geschichte waren die gratis Umarmungen.
Free Hugs kennt man ja auch.
Am Straßenrand standen sehr oft junge Menschen, die irgendwie diese gratis Umarmungen angeboten haben und dann auch leise geflüstert haben, wir werden siegen. Wir werden leben können ohne dieses Regime. Und diese ganze kleine Details sind es, die insgesamt einem oder mich überzeugt haben, dass die Gesellschaft schon längst sich getrennt hat von diesem System.
Parastu Foruha in den SWR2 Zeitgenossen. Für Sie als Künstlerin würde mich interessieren, was ist Ihre Beobachtung? Welche Rolle spielt die Kunst bei den Protesten in Iran?
Bei dieser Protestwelle hat Kunst eine sehr große Rolle gespielt. Man hat nicht nur das von Seiten der Künstler, besonders der junge Künstler, Kunststudenten, die sich mit unterschiedlichen performativen Arten oder auch Lieder zu Wort gemeldet haben, sondern auch im Alltag. Das war eine Art der performativen Ausdruckmöglichkeit für sich zu beanspruchen, der Alltag und Kunst auf eine sehr erfrischende Art und Weise miteinander vermischt hat. Ein Beispiel: in Teheran existieren viele so Wasserbecken in Parks, die wurden rot angefärbt als Zeichen der Blutvergießen dieses Regime. Oder so viele Banner, selbstgemachte Banner, die hier und da aufgehängt worden sind mit Parolen, mit Zeichnungen, die an diese Revolte erinnern. Oder auch die Gestik, die Haare schneiden von Frauen, die aber auch zum Beispiel von einem Fußballspieler, ein Mann, eine imaginäre Zopf von ihm hat er in der Luft geschnitten. Diese ganze Formen, die man miteinander kommuniziert und eine Gemeinschaft bildet, da hat Kunst oder künstlerische Ausdruckformen eine große Rolle gespielt.
Das muss für Sie als Künstlerin, als Kunstprofessorin, als jemand, der Kunst vermittelt, lehrt, selber macht, sehr eindrücklich sein. Wir haben ja hier doch ganz oft ein Kunstverständnis, was irgendwie ja zwischen Frühstück und Mittagspause mal noch schnell ins Museum oder ein schönes Bild über dem Sofa, um es mal so salopp zu sagen. Aber da erleben Sie tatsächlich die existenzielle, auch gesellschaftsprägende, verändernde Kraft von Kunst.
Das ist es. Das haben Sie genau auf den Punkt gebracht. Das ist ist für mich so erfüllend gewesen, diese ganze auch mitzuerleben. Es gab ein Lied, der so sehr rasch, sehr prominent wurde, sogar der Grammy-Preis gewonnen hatte. Der junge Rapper, der das geschrieben hat, der Song, der hat die aus Twitter entnommen, diese ganze Versen, diese
Baroye hieß das Lied.
Baroye.
Baroye, ja, Sie sprechen es richtig aus.
Das ist, das bedeutet für, wieso gehen wir auf die Straße? Für die Hunde, die man irgendwie tötet, oder vor meine Schwester, vor deine Schwester, vor eine freie Umarmung auf die Straße. Das sind, haben viele Leute getweetet, wieso gehen die auf die Straße? Und er hat die aneinandergereiht und eine wunderschöne Song daraus gemacht. Und diese Song ist wirklich in Teheran so wie eine Hymne geworden, dass man überall gehört hat, sogar manchmal nachts laut von einer fahrenden Auto oder von einer rasenden Motorrad ganz laut gehört. Das ist wunderschön, wie Kunst kreativen Leben und Protest und das Recht, sich zu nehmen, gegen die Bevormundung von diesem System zu stehen, ineinander sich vermischt und eine Körper baut, die wirklich volle Leben und Elan sich zeigt.
Hätte es Ihre Eltern gefreut, das zu sehen, was Sie jetzt sehen dürfen?
Oh ja, das habe ich wirklich so oft, als ich in Teheran, in der Areal, wo mein Elternhaus liegt, in der alte Viertel rumgelaufen bin, habe ich so oft gedacht, wenn die jetzt da wären und sehen könnten, wie die Menschen sich erheben, was für eine Freude würden die empfinden.
Man muss dazu sagen, Ihre Eltern waren schon in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr berühmte Oppositionelle in Iran, die sich für einen liberalen, demokratischen Staat eingesetzt haben. Sie wurden 1998 im November ermordet. Da waren Sie bereits in Deutschland, Parastu Foruha. Wie haben Sie vom Tod Ihrer Eltern erfahren?
Ich war seit 7 Jahren, hatte ich in Deutschland gelebt. Ich bin, hatte studiert, mein Studium hier beendet und es war ein Sonntag. Normalerweise haben die immer sonntags angerufen mit mir und meine 2 Söhne, die mit mir gelebt haben damals, jetzt sind die erwachsene Männer, zu sprechen. Und dieser Sonntag, das war 22. November, hat gedauert, obwohl die wussten, dass ich an diesem Sonntag zu einer Ausstellung, Eröffnung gehen wollte, hatte sie darum gebeten, etwas früher am Nachmittag anzurufen. Ich habe selbst angerufen. Damals das einzige Möglichkeit zu kommunizieren war telefonieren und das war auch eine sehr teure Sache. Ich hatte sogar auch ein Faxgerät gekauft, weil meine Eltern hatten verbotene Nachrichtenbulletins herausgegeben. Mhm. Diese oppositionelle Nachrichten wöchentlich und so konnten die mir auch diese Blätter verschicken per Fax. Aber bis ein Journalist, das war ein BBC-Journalistin, mich angerufen hat, sich vorgestellt hat und wollte wissen, wann ich zuletzt mit meinen Eltern gesprochen hätte. Die Frage war sehr besorgniserregend für mich und ich habe angefangen, Fragen zu stellen, was sie gehört hätte. Und dann konnte sie auch nicht mir weiter erzählen, außer dass auf die Telex, der ist eine Nachricht über eine Attacke an meine Eltern gekommen.
Also die Agenturmeldungen haben es bereits verlautbart.
Mhm. Genau. Und dann habe ich angefangen, wieder anzurufen, bis ich einen Fax geschickt, keine Antwort, bis ich gedacht habe, dass ich einen engen Freund von den beiden, einen politischen Mitstreiter, der in Paris lebte, anrufe. Und er hat am Telefon geweint. Er wusste davon, auch die politischen Freunde meiner Eltern, die aus Iran hatten, diese Nachricht an ihm gegeben. Und er hat mir am Telefon erzählt, er hat erstmal geweint und ich habe erstmal auch das Gefahr nur vor meinem Vater gesehen. Und dann habe ich gefragt, ob er im Krankenhaus wäre. Er hat gesagt, nein, ist vorbei. Und dann habe ich gefragt, ob mein Vater tot wäre. Und er hat dann gesagt, es war nicht nur dein Vater. Und da in dem Moment wusste ich, dass meine beiden Eltern Opfer dieser Terrorattacke geworden sind. Und in dem Moment wusste ich auch genau, dass ich nach Iran gehen muss.
Der Mord ist mittlerweile mehr als 20 Jahre her, fast 30 Jahre her. Wissen Sie, wer Ihre Eltern getötet hat?
Agenten der Geheimdienst der Islamischen Republik. Das die politische Morde, was ich rausgefunden habe, was auch im Laufe der große Protestwelle nach der Ermordung meiner Eltern, aber auch nach der Ermordung von weiteren Mitgliedern der iranischen Schriftstellerverband geschah, gab es einen großen Druck von Seiten der Gesellschaft, dass die politischen Morde, die schon seit einiger Zeit als eine Unterdrückungsmethode von Seiten des Regimes eingesetzt wurden, um Opposition in Angst und Schrecken zu versetzen, eine gewisse Aufklärung konnte betrieben werden, obwohl der gesamte Justiz alles daran gesetzt hat, einen Schauprozess daraus zu machen. Aber ich habe selbst zum Beispiel die Vernehmungsprotokolle von denjenigen, die verhaftet worden waren, und die waren der Handlanger in der gesamte Geschehen, gelesen. Und die haben berichtet, dass die seit Jahren, so wie die das selbst geschrieben haben, physische Vernichtung der Oppositionelle als Aufgabe in ihrem Ministerium hatten. Das heißt, es war ein staatlicher Prozess, das seit Jahren im Gange war. Und die Handlanger dieser Mordserie, die wurden vor Gericht gestellt, aber die Befehlsgeber, die wurden überhaupt nicht belangt, so richtig juristisch. Die haben zum Beispiel, diese Agenten hatten ausgesagt, dass die der Befehl, Mordbefehl bezüglich meiner Eltern, haben die von dem Minister selbst erhalten. Minister vor im Iran, der Geheimdienst ist ein Ministerium und er hat eigene Minister. Er hat es einfach verneint und bei Gott geschworen, und weil er ein Mullah war, hat man ihm geglaubt. So ist der juristische Arbeit in der Islamischen Republik. Ja. Und er wurde überhaupt nicht vor Gericht gestellt. Später, kurz nach diesem Prozess, wurde er sogar zu Generalstaatsanwalt im Iran genannt. Das heißt, es war ein Schauprozess. Trotzdem sind einige Informationen rausgesickert, die wichtig waren.
Was Sie so erzählen, kann einen furchtbar betroffen machen, kann einen sehr wütend machen. Sie sind 1962 in Iran geboren, auch dort aufgewachsen, haben Kunst studiert in Teheran und sind erst danach auch nochmal für ein Kunststudium nach Deutschland gekommen. Wir haben jetzt so viel über dieses furchtbare Regime geredet, über den Mord an ihren Eltern, über Tod, über Folter. Es muss aber, da bin ich mir ziemlich sicher, bei Ihnen vor allem auch schöne Erinnerungen, Erfahrungen geben, die Sie ja nach wie vor so sehr an ihre Heimat binden und auch in ihrer Kunst ihre Heimat verarbeiten lassen?
Auf jeden Fall. Das ist nicht nur schöne Erinnerungen an die Menschen, die ich erfahren habe, wie meine Eltern, wie ihre Mitstreiter, die jahrelang ihr Leben vor Freiheit gekämpft haben, die auch volle Energie und lebensbejahend diesen Kampf geführt haben, aber auch das Literatur des Landes, die wunderschöne Sprache, diese wunderschöne Berg, Damowand, an dem deren Tal Teheran, meine Geburtsstadt, liegt, die Straßen, die Viertel, wo ich aufgewachsen bin, es sind einfach viele, ich weiß nicht, ob die immer auch schön sind, aber das sind Teile meiner Biografie. Ich fühle mich verbunden mit diesem Ort, mit der Geschichte des Ortes und mit den Menschen und deren Schicksale, den ich erlebt habe. Und vor allem mit der große Kampf, das die führen seit Jahren, um selbstbestimmt zu leben. Und das ist neben der andere Teil, der auch der deutsche Teil ist. Ich lebe jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Ich habe einen deutschen Mann, ich habe viele deutsche Freunde, ich habe ein deutsches Zuhause. Und die Verbundenheit ist auch hier groß. Ich habe zwei Orten, zu denen ich mich verbunden fühle und will aber auch keine von denen missen. Natürlich, der Einsatz, den ich bringe, gilt vielmehr, wo es auch eine menschliche Notlage für mich entstanden ist, der mein Schicksal bestimmt hat, meine Eltern ermordet worden sind. Und da sind einfach Erlebnisse, mit denen man arbeiten muss, etwas machen muss, damit man damit klarkommt. Sonst lassen die einem nicht in Ruhe.
Vor diesem Hintergrund ist sehr eindrücklich, ich meine, da auch immer wieder was wiederzuerkennen von dem, was Sie gerade gesagt haben, Parastu Foruha in den SWR2 Zeitgenossen, von dem, was Sie gerade gesagt haben, auch in Ihrer Kunst, das wiederzuentdecken, das Schreckliche und das Schöne. Viele Hörerinnen und Hörer haben womöglich ihre digitalen Zeichnungen vor Augen, ganz berühmt ihre Schmetterlinge, die aus einiger Entfernung grazile Wesen sind, schöne Schmetterlinge. Der zweite Vorname ihrer Mutter ist auf Deutsch übersetzt auch Schmetterling. Also diese Wesen, die auch in der persischen Dichtung immer wieder auftauchen. Wenn man sich dem aber nähert, dann werden die Ornamente, aus denen die Schmetterlinge gebildet sind, zu Folterszenen. Da sieht man Menschen, die, vor allem Frauen, die geknechtet werden, vergewaltigt werden, getötet werden. Kritiker sagen, sie betreiben da so eine Art Ästhetisierung des Schreckens.
Nee, ich sage, das ist eigentlich diese Gleichzeitigkeit des Schöne und des Schrecken, der Situation ausmacht, den ich zum Ausdruck bringen möchte.
Es gab Entschuldigung, dass ich da unterbreche, ein ganz interessantes Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe, sinngemäß, das Ornament ist ein totalitäres Muster. Fand ich ganz spannend, weil wir hier ganz gerne das Ornament eben mit etwas Dekorativem verbinden, etwas auch sehr Schönes. Sie bringen das in einen ganz anderen Zusammenhang.
Das Ornament möchte ich auch nicht reduzieren auf diese Aussage, aber ich möchte das erklären. Ornament hat seine Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetze sind so starr, dass keine Abweichung zugelassen wird. Diese keine Abweichung zulassen ist ein Prinzip der Gleichmacherei, das totalitäre Regime betreiben. Und das ist für mich Ornament ist so wie ein Denkfigur, den ich einsetze, indem ich denke und versuche, Bilder zu produzieren, die genau diese Dilemma des Getrapptsein zwischen das Schöne, Anziehende und das gewaltvolle, schreckliche bebildern, einen Ausdruck verleihen. Und genau in diesem Moment der Überforderung, der auch meine Überforderung ist, das Leben gegenüber, wie kann es sein, dass es so schön ist und so schrecklich zugleich, diese Überforderung möchte ich weitergeben, weil daraus entsteht der Moment der Selbstentscheidung. Wie sehe ich? Oder auch ein Moment der Empathie und Verantwortung, der Betrachter mitnehmen kann. Wo stehe ich dazu? Was ist meine Position in das oder jenes? Und dann auch ein anderer Punkt ist, der Betrachter dazu motivieren, genauer hinzuschauen. Nicht das klischeehafte Blick auf Ornament oder Schöne belassen, das alles ja. ist harmlos, sondern ihm damit zu locken, um genauer hinzuschauen. Weil das ist auch eine, vielleicht eine Lebenserfahrung, der man als Immigrant Besonderes damit konfrontiert ist, dass man reduziert wird oder Situationen, die weit weg sind, reduziert werden auf klischeehafte Wahrnehmungen und das genaue Hinschauen nicht passiert. Und das sehe ich als meine Aufgabe, darauf hinzuweisen.
Die Medienanfragen an Sie sind natürlich exponentiell mit den Entwicklungen in Iran gestiegen, muss man sagen. Inwiefern haben Sie da Angst, dass Ihre Kunst, auch Ihr Werk, vor allem jetzt noch politisch interpretiert, dahingehend gelesen wird? Da schöne persische Kultur, aber gleichzeitig auch schreckliches Regime, so ungefähr.
Ja, das ist das passiert leider vor meinem Geschmack zu oft. Ja. Das ist diese Reduzierung, dass man in zwei Sätze, drei Sätze eine komplexe Situation wiedergibt und auch die Zuschauer, Zuhörer das Gefühl gibt, ich habe alles verstanden, habe eine Meinung, habe eine Haltung. Ja. Das finde ich wirklich schrecklich. Ich habe die Situation selber erlebt, manchmal keine genaue Meinung. Ich bin überfordert. Diese Überforderung ist es. Oder auch das Scheitern. Ich denke, das Scheitern ist viel menschlicher immer wieder als diesen ganz schnelle, sogenannte selbstbewusste Haltung, ja. die Bruchstellen kaschieren und überhaupt nicht uns dazu bewegen, in Dialog zu treten und genauer hinzuschauen. Und es passiert leider zu oft und ich muss mich immer wieder dagegen wehren und auch nicht irgendwie denken, okay, ich kann nicht irgendwie als Stellvertreter vor alle Schönheit und Schrecken des Landes herhalten und in 5 Minuten einen Crashkurs geben. Wie kann man Iran lesen?
Parastufa Roha, Sie waren 2022 auch Schirmherrin der Tage des Exils von der Körperstiftung. In Frankfurt war das 2022. Viele Veranstaltungen, Ausstellungen zum Thema Exil, Menschen im Exil, natürlich stark mitgestaltet und mitgeprägt von Menschen im Exil. Fühlen Sie sich nach mehr als 30 Jahren in Deutschland als Exilantin nach wie vor?
Exil vielleicht auch beschreibt diesen Bezug zu der andere Land, wo man herkommt. Ich bin auf jeden Fall vor Iran ein Exilantin, weil ich dort zum Beispiel nicht arbeiten darf. Ich kann dort nicht normal leben.
Sie versuchen es aber immer wieder mit Ausstellungen.
Ich versuche es, aber es ist so, werde so erschwert und nicht nur ich, sondern auch die anderen, die mit mir kooperieren, zum Beispiel ein Verleger, der einen Kalender, den ich mal gestaltet hatte, mit herausgeben wollte, wird vor Gericht gestellt. Das ist einfach dann, solche Situationen machen es mir unmöglich, dort zu arbeiten. Ich versuche es immer wieder, wenn ich Komplizen finde und das finde ich.
Sie bekommen dann diffuse Ausstellungsverbote oder sie hängen einfach gar nichts auf und das
genau,
ist dann die Ausstellung.
Genau, dass ich die Bilder von, zum Beispiel aus der Bilderrahmen raushole, leere Bilderrahmen aufhänge und das ist aber auch eine Aussage. Trotzdem ist das eine Verbotssituation,
ja.
Und da natürlich ist es mir verweigert, dort ein ganz normales Leben zu führen. Und daher bin ich ein Exil-Iranerin. In Deutschland bin ich trotzdem zu Hause. Und wenn auch in Iran alles in Ordnung wäre, hoffentlich bald, bleibe ich in Deutschland. Ich habe mein Leben hier in Deutschland aufgebaut. Ich habe hier ein Zuhause, einen Beruf und viele Verbindungen, die mir wert sind. Aber ich werde mit einer anderen Haltung, Gefühl und Sicherheit nach Iran reisen können, dort länger bleiben können, dort arbeiten können. Das wäre eine andere Situation. Und dann würde ich sagen, ich habe zwei Zuhause. Jetzt bin ich irgendwo zu Hause und für der andere ist das eher der Anspruch auf Zuhause und eher Exil.
Neben Ihrer eigenen Kunst sind Sie auch Kunstprofessorin an der Universität in Mainz und unterrichten eine Klasse. Wenn Sie die jungen Leute, mit denen Sie zu tun haben, vergleichen mit Parastu Foruha in den 80er Jahren, die Kunst studiert hat in Teheran, was sehen Sie für Gemeinsamkeiten oder auch für Unterschiede?
Oh, diese Begeisterung für Kunst und diesen Wille, dass man Ausdruckformen findet, um sich selbst und die Welt in eine Verbindung zu setzen durch Kunst. Das ist die Gemeinsamkeit. Große Unterschiede ist das, dass die Studierenden hier in Deutschland haben die Freiräume, sich ihre Themen, ihre Gedanken selbst auszuwählen. Und dort hatte ich in der 80er Jahre, war das der Zeit der Angst und Schrecken. Und es war von Zensur und Selbstzensur geprägt. Trotzdem war das Funken vom freien Denken hier und da spürbar und das hat motiviert.
Würden Sie auch sagen, dass gerade, auch wenn es paradox klingt, dieses unterdrückerische System, in dem man aufwächst, die Kreativität, die Kunst fördert?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Das würde ich nicht sagen. Das ist, das fördert Angst.
Das ist eher eine Verklärung auch dieses Totalitarismus.
Genau, das ist eher eine Verklärung und das würde ich sagen, das fördert nur Angst und Schrecken und Unsicherheiten. Und wenn die Menschen sich das Recht nehmen, trotz Angst frei zu denken, ist das eine Leistung dieser Menschen und nicht das Regime.
Es ist etwas, was uns hierzulande manchmal oder ich würde fast behaupten, immer, wenn man diese Bilder und diese Nachrichten sieht von gerade den jungen Menschen, die jetzt in Iran auf die Straße gehen, vor allem den jungen Frauen, die auf die Straße gehen und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass sie verhaftet werden, dass ihnen Gewalt angetan wird, dass sie möglicherweise umgebracht werden und sie gehen trotzdem auf die Straße. Wie mutig oder wie verzweifelt muss man sein?
Das ist einfach die Erkenntnis, dass man einmal lebt und will dieses Leben frei und würdevoll leben. Es gibt eine Reihe an Aussagen von jungen Menschen, junge Frauen, aber auch junge Männer, die das Regime denen in die Augen geschossen hat. Diese Erblinden ist auch eine sehr ausbreitete Methode der Unterdrückung diesmal gewesen.
Mit Schrotflinten, brutalerweise.
Mhm. Genau. Und es gibt Aussagen von denen, die sagen, es war wert. Ich würde es wieder machen. Auf der Straße gehen und für meine Freiheit kämpfen. Und das ist einfach, ich denke, so eine Gesellschaft mit solchen jungen Menschen, die im eine Auge erblindet sind und die sagen, es war es wert. Das ist wirklich nur wünschenswert, dass die gewinnen, dass die dieses Regime besiegen.
Möchten Sie da hier den einen oder anderen AfD-Wähler möglicherweise ein bisschen schütteln, der davon redet, dass wir in einer wahlweise Corona-Diktatur oder in einer Meinungsdiktatur leben?
Oh, das ist, da ärgere ich mich so sehr, dass die Leute überhaupt keine Verständnis von Unfreiheit haben und diese Worte im Mund nehmen, nur um die andere Seite irgendwie auf eine sehr flache, oberflächige Art Schaden zuzufügen. Und und dann auch im Namen der Freiheit. Das ist echt lächerlich und auch besorgniserregend, wenn man sieht, dass die weiterhin nicht nur im Parlament sitzen, sondern immer mehr Wähler bekommen. Das ist für mich überhaupt nicht verständlich und macht mich ehrlich gesagt total wütend und manchmal auch verzweifelt traurig, weil ich denke, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft, die in Demokratie lebt, der Wert der Demokratie so mit Füßen tritt, wie diese Bande.
Ich muss Ihnen sagen, die Wut steht Ihnen aber gar nicht gut und Sie können die auch ganz gut verstecken. Warst du, Frau Ruha, ich möchte zum Schluss des Gesprächs nämlich noch auf einen Aspekt, auf eine Nachricht zu sprechen kommen, die mich doch ein bisschen stutzig gemacht hat. Sie hatten mir erzählt, Sie sind vor einiger Zeit aufs Dorf, aufs Land gezogen, in die deutsche Provinz, also um den Bogen mal ganz groß zu spannen, vom wuseligen Teheran aus der Millionenmetropole in den deutschen Spessart. Was hat Sie denn da geritten?
Die Natur, die wunderschöne Natur. Ich habe im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, dass ich was Versöhnliches mit Leben brauche. Und die Natur und die Tiere, die ich immer mehr respektiere und achte.
An welche Tiere denken Sie jetzt?
Gerade an die Kühe. Die aber auch an Hunde und Hühner und alle Tiere. Alle Tiere, denen wir wirklich furchtbar behandeln. Aber die Natur, die Großzügigkeit, diese Zeitlosigkeit, das Natur ausstrahlt, die Ruhe, das hat was Persönliches für mich. Und das habe ich auch, wie Sie sagen, im Laufe der Jahre für mich entdeckt. Ich war ein Kind der Großstadt, habe immer in Großstädte gelebt, auch in Deutschland habe ich jahrelang, wenn man mich fragen würde, komme ich aus Offenbach. Das ist ein Gewusel auch da. Und das liebe ich auch weiterhin, ich mag das, aber ich brauche diese andere Rückzugmöglichkeit und das genieße ich wirklich. Auch die Weite.
Lässt es sich vielleicht auf die Formel runterbrechen, je turbulenter die Umstände werden, desto ruhiger wird Ihr Leben?
Mein Leben wird nicht ruhiger. Ich habe auch diese ganze, zum Beispiel, wir haben angefangen mit der Angst, dass ich hatte, bevor ich nach Iran ging. Diese ganze Angst habe ich in mein Haus im Spessart mit mir rumgetragen, auch in die Wege, denn ich gegangen bin zum Spazieren mitgetragen. Das ist, es wird nicht ruhiger, aber ich habe auch eine andere Komponente dazu gewonnen und das ist die Natur.
Dann doch wie so oft ein trügerisches Idyll.
Ich glaube, das hat mit Idylle überhaupt nichts zu tun. Die Natur ist real und das ist es auch, der Reiz der Natur. Und es ist auch die Zerbrechlichkeit der Natur. Das ist eine reale, mächtige Komponente, der einem großzügig aufnehmen kann.
Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Vielen Dank für das Gespräch, Parastu Foroha, in den SWR2 Zeitgenossen.
Danke Ihnen.